SRF 1.
Uhr, hier sind die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Schön, sind Sie dabei. Das sind die Themen. Das Ende einer diplomatischen Affäre. Die Untersuchung gegen den ehemaligen Schweizer Botschafter in Kenia, Jacques Pitlou, wird eingestellt. Illegale Abholzung im letzten Urwald Europas. Der Europäische Gerichtshof pfeift Polen zurück. Nicht weniger als die Erneuerung Europas hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Sinn. Nun erneuert er seine ehrgeizigen Visionen vor dem EU-Parlament. Und nutzen statt besitzen. Teilen ist als Wirtschaftsmodell im Aufschwung.
Die Kultur des Teilens im Sinne eines Wandels, der die ganze Gesellschaft betrifft, mit sehr viel Potenzial, aber vielleicht auch mit negativen Umwälzungen, die es einfach zu beobachten gilt im Moment.
Was damit auf die Gesellschaft zukommt, ist dann auch Thema im Tagesgespräch um 1. Rendezvous heute mit Brigitte Kramer. Guten Mittag. Jacques Pitlou, der ehemalige Schweizer Botschafter in Kenia, kann von sich behaupten, was nur wenige können, eine schillernde Figur in der Schweizer Diplomatie zu sein. Jetzt hat ein Schweizer Staatsanwalt ein Verfahren gegen Pitlou eingestellt. Dabei ging es um viel: Nötigung, Korruption und viele, viele Millionen Dollar. Sarah Nowotny.
Die stille Schweizer Diplomatie, die guten Dienste im Hintergrund. Nicht mit Jacques Pitlou. In der Berner Szene kennt man den Walliser, und zwar, weil er Dinge anders macht als der landläufige eidgenössische Diplomat. So wie am 23. Mai 2014. Damals rief Pitlou, Schweizer Botschafter in Kenia, einen kenianischen Geschäftsmann an. Er bot ein Tauschgeschäft. Der Geschäftsmann überweist 55 Millionen Dollar an den kenianischen Staat. Im Gegenzug kein Strafverfahren mehr gegen ihn und seinen Bruder, weder in der Schweiz noch in Kenia. Die beiden Brüder waren damals Verdächtige in beiden Ländern. Sie hätten, hieß es, Scheinfirmen aufgebaut, mit diesen Firmen kenianische Staatsaufträge angenommen und das Geld dann in der Schweiz gewaschen. Jacques Pitlou wollte die Millionen nun schnell zurückbringen nach Kenia. Doch der kenianische Geschäftsmann sagte nein, mehr noch. Er und sein Bruder verklagten Pitlou wegen Nötigung. Jetzt hat der zuständige außerordentliche Schweizer Staatsanwalt entschieden, was Pitlou tat, war zulässig. Das Verfahren wird eingestellt. Die beiden Kenianer können die Sache allerdings noch weiterziehen ans Bundesstrafgericht. Und für den ungeduldigen Pitlou kommt das Urteil etwas spät. Dem nicht so stillen Diplomaten, der heute wieder in Bern arbeitet, wird nachgesagt, er wäre gerne Geheimdienstchef geworden. Der Posten ist aber inzwischen besetzt. Da nützt auch die Einstellung des Verfahrens nichts.
Sarah Nowotny. Nun zu Thomas Fuchs mit weiteren Meldungen des Mittags.
Der französische Präsident Emmanuel Macron hat vor dem Europäischen Parlament in Straßburg über seine Vision der Zukunft Europas gesprochen. Macron forderte Geld für die Aufnahme von Flüchtlingen mit dem Ziel, den Migrationsstreit in der EU zu entschärfen. Er wolle die, Zitat, «vergiftete Debatte über die Umverteilung von Flüchtlingen in der Union überwinden». Weiter forderte Macron ein eigenes Budget für die Eurozone. Es brauche eine Reform der Wirtschafts- und Währungsunion. Damit bekräftigte Macron seine Vorschläge. Frankreich will dem syrischen Staatschef Bashar al-Assad den höchsten Verdienstorden aberkennen, das Großkreuz der Ehrenlegion. Der Élysée-Palast hat entsprechende Berichte bestätigt. Frankreich wirft Assad den Einsatz von Chemiewaffen im syrischen Krieg vor und hat am Wochenende gemeinsam mit den USA und Großbritannien syrische Militäreinrichtungen angegriffen. Der syrische Machthaber war 2001 mit dem Verdienstorden ausgezeichnet worden vom damaligen französischen Präsidenten Jacques Chirac. In Burma werden im Rahmen einer Amnestie mehr als 8'000 Gefangene freigelassen. Das hat der neue Präsident Win Myint angekündigt zum burmesischen Jahreswechsel. Rund 6'000 der Gefangenen saßen laut einer Hilfsorganisation wegen Drogendelikten ein. Unter den Entlassenen seien aber auch 36 politische Gefangene. Die Amnestie ist die bisher größte seit 2016 in Burma. Aung San Suu Kyi mit ihrer Nationalen Liga für Demokratie an die Regierung kam. Die Friedensnobelpreisträgerin hatte während der Militärdiktatur selbst insgesamt 15 Jahre unter Hausarrest gestanden. In der Schweiz sind von Januar bis März rund 4'000 Asylgesuche eingereicht worden. Das sind 14% weniger als im gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Trotz des Rückgangs bleibe die Entwicklung in den Konfliktregionen und auf den Fluchtrouten unsicher, schreibt das Staatssekretariat für Migration. In den vergangenen Jahren habe die Zahl der Menschen, die nach Europa wollen, im Verlauf des Frühlings und Sommers jeweils deutlich zugenommen. Die meisten Asylsuchenden stammen aus Eritrea, gefolgt von Syrien, Georgien und Afghanistan. Die Wettbewerbskommission hat im letzten Jahr vor allem zwei Arten von Verstößen bekämpft: Marktabschottungen und Preisabsprachen. Beides sei besonders schädlich für die Volkswirtschaft, teilt die WEKO anlässlich ihrer Jahresmedienkonferenz mit. Mehrere Unternehmen hat die WEKO 2017 sanktioniert. Diese hatten sich etwa bei den Preisen oder bei öffentlichen Ausschreibungen abgesprochen. Positiv äußert sich die WEKO zu neuen Urteilen des Bundesgerichts. Die Bundesrichter hätten entscheidende Rechtsfragen geklärt, sodass die WEKO nun rascher und billiger entscheiden könne. In den grossen Schweizer Städten bilden junge Erwachsene die grösste Altersgruppe. In kleineren Städten gibt es mehr Haushalte mit Kindern als anderswo. Und Agglomerationsgemeinden haben die höchsten Ausländeranteile. Das steht in der Statistik der Schweizer Städte 2018. Zwei, drei Zahlen daraus. 60% der Ausländerinnen und Ausländer wohnen in den 172 Städten und städtischen Gemeinden der Schweiz. Am höchsten ist der Ausländeranteil dabei in Kreuzlingen mit knapp 55%. In Genf leben 125 Personen pro Hektare, fast dreimal so viele wie in der Stadt Zürich auf einer Hektare. Und das Wetter? Heute und morgen scheint die Sonne, nachmittags ist es jeweils warm mit 21 bis 26 Grad. Es weht eine mäßige Bise.
Er gilt als letzter Urwald Europas, der Białowieża-Urwald im weißrussisch-polnischen Grenzgebiet. 20'000 Tierarten sind dort zu Hause, darunter 250 Vogelarten und 62 verschiedene Säugetiere, wie zum Beispiel der Wisent. Auch Europas größte Bäume stehen in diesem Wald, Tannen, die über 50 Meter hoch sind. Und ausgerechnet in diesem Wald hat Polen in den letzten Jahren zehntausende Bäume gefällt. Das gehe gar nicht, sagt jetzt der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Er gibt der EU-Kommission recht, die gegen die Abholzung geklagt hatte. Doch der Schaden ist schon angerichtet. Urs Bruder berichtet.
Es waren schwache Geschöpfe, die litten unter der Abholzungspolitik der polnischen Regierung. Etwa der rothalsige Düsterkäfer oder der ungleiche Furchenwalzkäfer, der Dreizehenspecht oder der Raufußkauz. Seltene Tierarten, die im einzigartigen Ökosystem des Białowieża-Urwaldes ein Zuhause haben. Vor zwei Jahren verdreifachte Warschau die zulässige Holzschlagmenge in Białowieża. Darauf machten sich die Förster sofort mit schweren Maschinen ans Werk und schlugen fußballfeldgroße Schneisen. Sie fällten Bäume an ökologisch besonders wertvollen Standorten, wo nie Holz geschlagen wurde. Und sie fällten sogar besonders geschützte, über 100-jährige Bäume. All das war illegal, sagt der Europäische Gerichtshof heute in seinem Urteil. Polen habe die EU-Auflagen für Naturschutzgebiete nur schon damit verletzt, dass es im Vorfeld keine ordentliche Verträglichkeitsprüfung durchgeführt habe. Die polnische Regierung stellte die Abholzung stets als Schutzmaßnahme dar. Nur so sei der Urwald vor den Borkenkäfern zu retten, die dort derzeit tatsächlich wüten. Wissenschaftler sagen schon lange, dass dem Borkenkäfer in Białowieża mit Abholzung nicht beizukommen sei. Auch das höchste EU-Gericht weist das Argument der polnischen Regierung zurück. Man könne ein Schutzgebiet nicht erhalten, indem man es zerstöre, so die Richter sinngemäß. Sie haben der Klage der EU-Kommission in vollem Umfang stattgegeben. Die polnische Regierung musste mit diesem für sie vernichtenden Urteil rechnen. Sie steht derzeit in mehreren offenen Konflikten mit der EU. Den Streit um den Urwald von Białowieża nutzt sie nun, um zu zeigen, dass sie nicht stur ist und auch mal nachgeben kann. Der alte, umstrittene Umweltminister, der die Urwaldabholzung zugelassen hatte, wurde bei einer Regierungsumbildung vor 3 Monaten entlassen. Sein Nachfolger sagte heute, Polen werde das Urteil respektieren. Sollte es das nicht tun, drohen hohe Bußen. Das polnische Umweltministerium hielt sich heute aber ein Hintertürchen offen. Bäume, die die öffentliche Sicherheit bedrohen, sollen weiterhin gefällt werden können. Naturschützer befürchten, dass dieser Gummiparagraf in unzulässiger Weise ausgenutzt werden könnte. Schon jetzt sei ein beträchtlicher Teil von Białowieża zerstört worden, sagen sie und fordern eine Ausweitung des Schutzes des Urwaldes, des letzten seiner Art in Europa.
19 Minuten vor 1, das haben wir im Rendezvous noch für Sie bereit. Russland soll im großen Stil Regierungen, Elektrizitätswerke und Internetprovider angegriffen haben. Von bösartigen Cyberaktivitäten sprechen die USA und Großbritannien. Dann, was ist Deutsch? Das Christentum? Der Islam?
Das Kreuz ist kein Wapperl einer Religionsgemeinschaft oder die Vereins- und Anstecknadel eines christlichen Vereins. Sondern im Christentum bündelt sich das, was auch in unserer Gesellschaft das Wichtigste ist.
Eine Wertedebatte, eingefangen in Bayern. Und viele Künstlerinnen und Künstler kommen finanziell nur knapp über die Runden. Und besonders prekär wird es für sie im Alter. Wie Stadt und Kanton Zürich Kunstschaffende besser vor Altersarmut schützen wollen, das unser Thema kurz vor 1. Zuerst dies. Das Europa, das wir kennen, ist zu schwach, zu langsam, zu ineffizient. Vergangenen September ist Frankreichs Präsident Emmanuel Macron angetreten, um Europa, die EU, zu erneuern, voranzubringen. In seiner Rede an der Pariser Universität Sorbonne präsentierte er seine Pläne. Ein gemeinsames Budget für die Eurozone inklusive Finanzminister zum Beispiel, eine engere militärische Zusammenarbeit oder eine gemeinsame vernetzte Asylbehörde. Heute Vormittag nun hat Macron vor dem EU-Parlament in Straßburg erneut für seine ehrgeizigen Reformpläne geworben. Frage nun an EU-Korrespondent Oliver Washington. Ziemlich hochtrabend hat Macron im Herbst nicht weniger als die Neugründung Europas verlangt. Hat er heute ähnlich große Töne angeschlagen?
Die Rede heute war bescheidener. Heute ging es weniger um die Präsentation seiner grundsätzlichen Vision, sondern heute ging es ihm darum, den Aufbruchsgeist seiner Rede von vor einem halben Jahr vor der Sorbonne wiederzubeleben. Damals hat er ja mit einer fulminanten Rede seine Ideen lanciert, doch ist dann eben nicht viel passiert, weil Deutschland, der wichtigste Partner, während Monaten mit der Regierungsbildung beschäftigt war. Und jetzt steht zwar die deutsche Regierung, aber man hat trotzdem ein wenig den Eindruck, dass der Aufbruch von damals etwas verflogen ist. Hier möchte Macron anknüpfen, wieder Dynamik quasi in diese ganze Reformdebatte bringen.
Und hat er denn inhaltlich neue Ideen aufgebracht?
Das hat er nicht. Er hat vielmehr seine zentrale Idee in einer kurzen Rede auf den Punkt gebracht und das tönte dann so.
Nous devons construire une nouvelle souveraineté européenne par laquelle nous apporterons la réponse claire, ferme à nos concitoyens que nous pouvons les protéger, apporter une réponse à ces désordres du monde.
Also Macron geht es darum, dass die Europäer nur dann souverän sind, wenn sie sich zusammentun, wenn europäische Souveränität ist sein Stichwort, um auf europäischer Ebene die großen Probleme zu lösen, also die Stellung Europas beispielsweise in der Welt, die wirtschaftliche Entwicklung, die Migration auch. Und das heißt eben auch, dass es auf europäischer Ebene mehr Demokratie braucht, mehr Mitsprache. Und das hat er folgendermaßen auf den Punkt gebracht.
La réponse n'est pas la démocratie autoritaire. Mais l'autorité de la démocratie.
Also die Antwort sei nicht die autoritäre Demokratie, sondern die Autorität der Demokratie. Das heißt eben mehr Dialog, Austausch auch, und das hat er heute bestens vorgelebt.
Nun ist Oliver Washington eine seiner Ideen besonders umstritten, die Weiterentwicklung der Eurozone mit einem gemeinsamen Budget. Da stößt Macron vor allem in Deutschland auf Widerstand. Hat er Vorschläge präsentiert, wie man in dieser Frage weiterkommen könnte?
Das hat er nicht. Er ist darauf nicht speziell eingegangen, wie das weitergehen könnte. Wir wissen, dass es auch mit der neuen deutschen Regierung nicht einfach werden wird. Das weiß auch Macron. Deshalb wohl lässt er sich nicht in die Karten blicken, wie er nun auf Deutschland zugehen will. Aber Macron hat zur Eile gemahnt. Er hat betont, dass bis Ende der aktuellen Legislaturperiode auf europäischer Ebene, also bis in einem Jahr, in diesem und auch in anderen Bereichen Lösungen erzielt werden müssen, um eben diese Glaubwürdigkeit in die Europäische Union wiederherzustellen.
Ganz generell gesehen, wie ist Macrons Auftritt heute im EU-Parlament angekommen?
Im Parlament rennt er mit seiner Forderung, also nach mehr Souveränität, mehr Demokratie, natürlich offene Türen ein. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat bei der Debatte auch teilgenommen und er sagte etwa, «La vraie France est de retour», das wirkliche Frankreich sei zurück. Und der Chef der Volkspartei im EU-Parlament, Manfred Weber, sagte Folgendes.
«The European Parliament, this house, has waited a long time for a pro-European French president like you. My group is glad to have you here. France is a proud country, but you know, France can only be strong if Europe is strong.»
Also das EU-Parlament habe lange auf einen solch europäischen französischen Präsidenten gewartet wie Macron. Aber meinte er, Frankreich sei nur dann stark, wenn auch die EU stark sei. Und das ist auch die Aufforderung an Macron, dass die EU eben mehr sei als das deutsch-französische Tandem.
Wenn Sie sagen, die Türen sind offen, die Ohren sind offen, bleibt denn auch etwas vom heutigen Auftritt? Kann Macron tatsächlich grundlegende Reformen anstoßen so?
Also entscheidend wird sein, ob er eben Deutschland überzeugen kann und ob es ihm auch gelingt, die Mitgliedstaaten von Zentral- und Osteuropa sozusagen mitzunehmen. Das wird nicht einfach sein. Aber was man Macron zugutehalten muss, er gibt nicht auf, er bleibt dabei und er bleibt auch optimistisch.
Danke, Oliver Washington, direkt aus Brüssel. Nein, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Das sagt der neue Innenminister Horst Seehofer. Er sagt es, weil für ihn Deutschland durch das Christentum geprägt ist. Dazu gehörten der freie Sonntag, kirchliche Feiertage und Rituale wie Ostern, Pfingsten und Weihnachten. Und deshalb gehört der Islam für Seehofer nicht zu Deutschland. Sieht man das in Seehofers Heimat Bayern auch so? Deutschlandkorrespondent Peter Vögeli.
Das hat Seltenheitswert in der deutschen Politik. Dass sich der Innenminister und die Kanzlerin öffentlich widersprechen. Dass sich CDU und CSU in einer Bundestagsdebatte gegenseitig kritisieren und die Opposition zuerst ungläubig und dann mit Genuss zuhört. Beim Thema Islam ist das in diesen Tagen so. Der Islam gehört nicht zu Deutschland, sagt die CSU. Der Islam gehört natürlich inzwischen zu Deutschland, sagt die Kanzlerin. In Wahrheit geht es bei dieser Debatte aber weniger um den Islam als um die Deutschen selbst. «Ist das noch mein Land?» lautet die Titelgeschichte des neuen Spiegel. Viele fragten sich, so der Spiegel, wie 1 Million Flüchtlinge in Deutschland integriert wird. Sorgten sich wegen einer, Zitat, planlosen Einwanderungspolitik der Kanzlerin, die eben nicht die gut ausgebildeten Ärzte aus Syrien anziehe, schreibt der Spiegel. Die AfD bespielt solche Sorgen mit Erfolg. Die CSU wiederum fürchtet um ihre Alleinherrschaft in Bayern bei den kommenden Wahlen im Herbst und versucht der AfD das Thema Wir und Heimat mit aller Macht zu entreißen. Seit er vor einem guten Monat neuer Ministerpräsident Bayerns ist, tourt Markus Söder durchs Land und stellt sich der Frage, wer sind wir?
Das Kreuz ist kein Wapperl einer Religionsgemeinschaft oder die Vereins- und Anstecknadel eines christlichen Vereins. Sondern im Christentum bündelt sich das, was auch in unserer Gesellschaft das Wichtigste ist. Der Respekt vor dem anderen, der Respekt vor der Persönlichkeit, die Annahme der Individualität. Und darum ist das Kreuz, meine Damen und Herren, eigentlich ein Symbol für unsere Werteordnung.
Sagt Söder im bayerischen Ansbach.
Natürlich ist jeder Muslim, der hier lebt und der sich in unsere Gesellschaft einfügt, natürlich Bestandteil der Gesellschaft, ist doch klar. Aber prägend, identitätsstiftend für unser Land, das ist die christlich-abendländische Idee.
Und deswegen werde er morgen in seiner Regierungserklärung in München fordern.
Und darum werde ich auch, jetzt, das werde ich nächsten Mittwoch an der Regierungserklärung sagen, eben nicht darüber reden, dass man Kreuze abnimmt, sondern ich finde in der Beachtung der Rechtsprechung, in jede Behörde in Bayern gehört ein Kreuz als klares Signal und Zeichen.
Das gibt Applaus. Aber die Zuhörerinnen klatschen nicht einfach nur, sondern legen den Finger auch auf die Versäumnisse des Staates.
Wer sich einbringt, sich anpasst und sich unseren Werten auch stellt und sich einlebt, der ist gern jederzeit willkommen.
Dann ist das eigentlich eine Scheindebatte, diese Diskussion, ob jetzt der Islam dazugehört oder nicht?
Eigentlich ja. Nein, eigentlich nicht. Wenn der Islam vom Staat gefördert, also von der Türkei gefördert wird oder halt politisch geprägt wird, dann ist es schon eine Debatte.
Der Moscheeverein DİTİB, der in Deutschland jahrzehntelang eine wichtige Integrationsfunktion ausgeübt hat, wird zunehmend als staatlicher Propagandaarm der türkischen Regierung wahrgenommen, ohne dass die deutschen Behörden entschlossen darauf reagieren. Reinhard Baran aus Ansbach kritisiert die mangelnde Integration nicht der Flüchtlinge, sondern der türkischen Zuwanderer, die schon seit Jahrzehnten in Deutschland lebten.
Wenn die hier integrierten Leute, in Hamburg geborene Türken, keine Ahnung von Geschichte haben und sagen, der Hitler war gar nicht so schlimm, der hat die Juden aus Deutschland ausgesiedelt, sagen die dann. Und noch einmal, das sind integrierte, ganz liebe türkische Nachbarn. Aber da ist das alles vertreten. Und da sehe ich eine gewisse Schwierigkeit, wobei die Schuld in meinen Augen noch einmal bei der Regierung liegt.
In Deutschland gibt es, anders als in Frankreich beispielsweise, weniger sogenannte Ausländerghettos, also Stadtteile, in denen vor allem Migranten leben. Die Durchmischung von Einheimischen und Zugewanderten ist besser als in anderen Ländern. Und dennoch ist das Thema Integration im Alltag ein Thema, viel mehr als in der öffentlichen Diskussion. Die CSU, der die Angst vor der Landtagswahl im Herbst im Nacken sitzt, macht nicht nur Symbolpolitik und fordert Kreuze in allen Amtsstuben. Das Heimatministerium in Bayern, Vorbild für dasselbe Ministerium auf Bundesebene, ist nicht nur Folklore, sondern hat eine enorme Bedeutung. Es gehört zum Finanzministerium und ist auch für Landesentwicklung und Breitbandausbau zuständig und ganz allgemein verantwortlich für, Zitat, gleichwertige Lebensverhältnisse.
9:09. Es klingt bedrohlich. Das Ministerium für Innere Sicherheit der USA, das FBI und das Zentrum für Cybersicherheit der britischen Regierung beschuldigen die russische Regierung, Zitat, bösartige Cyberaktivitäten zu tätigen. Ziel der Attacken seien Regierungsorganisationen und Institutionen, kritische Infrastrukturen sowie Internetprovider. Dort würden unter anderem die sogenannten Router infiziert, also gewissermaßen die Weichen für den Datenverkehr im Internet. Wie heikel ist es denn, wenn solche Router angegriffen werden? Dazu Peter Buchmann von der SRF Digitalredaktion.
Das ist sehr heikel. Das könnte zu einer sogenannten Man-in-the-Middle-Attacke ausgenutzt werden. Man-in-the-Middle bedeutet wörtlich der Mann dazwischen. Gemeint ist mit dem Mann ein Angreifer, der sich zwischen zwei Parteien stellt und deren Kommunikation abfängt, ohne dass die beiden etwas davon merken. So kann der Angreifer mithören oder mitlesen. Er kann auch eine Nachricht abfangen und die dann verändern und wieder weiterleiten, ohne dass die beiden eben etwas davon merken. Ist eine Verbindung durch eine Verschlüsselung gesichert, so ist ein solcher Angriff nicht mehr oder nur noch mit sehr großem Aufwand möglich.
Konkrete Schäden oder nachgewiesene Eingriffe in Computersysteme haben die drei US- und britischen Abwehrdienste allerdings nicht präsentiert. Da stellt sich die Frage, kommt da wirklich noch was? Noch einmal IT-Redaktor Peter Buchmann.
Ja, bei Cyberangriffen ist es immer sehr schwierig, wenn nicht unmöglich, den Angriff konkret zuzuordnen und das sogar noch zu beweisen. Was man sagen kann, mit Cyberangriffen kann man mit vergleichsweise wenig Geld große Wirkung erzielen, wenn man das mit einem Kampfflugzeug vergleicht, mit den Kosten eines Kampfflugzeugs. Das kostet so 100 Millionen Dollar oder mehr. Dann ist natürlich aus Sicht von Russland das absolut sinnvoll, in Cyberaktivitäten zu investieren, weil das Land militärisch gegen den Westen, gegen die NATO keine Chance hätte. Aber ein Beweis, dass jetzt da Russland wirklich dahinter steckt, ist das natürlich nicht.
Sagt Digitalredaktor Peter Buchmann zu den angeblichen Cyberattacken aus Russland. Kunst ist brotlos. Dieses Sprichwort ist leider oft wahr. Der Preis für künstlerische Freiheit sind häufig finanzielle Schwierigkeiten. Rund die Hälfte der Künstlerinnen und Künstler verdienen laut dem Verein Swiss Culture nur gut 40.000 Franken im Jahr und haben im Alter kein Geld auf der Seite, weil sie keine Pensionskasse haben. Nun wollen Stadt und Kanton Zürich etwas dagegen tun. Zürich-Korrespondent Christoph Brunner.
Besonders prekär ist die Situation in der bildenden Kunst. Hier gibt es, verglichen mit anderen Sparten, einen besonders hohen Anteil selbstständiger Künstlerinnen und Künstler. Und die meisten von ihnen müssen um jeden Franken kämpfen, sagt Barbara Basting. Sie betreut bei der Stadt Zürich das Ressort Bildende Kunst.
Man muss wissen, dass der Kunstmarkt ein The-Winner-Takes-It-All-Betrieb ist. Es gibt relativ wenige Kunstschaffende, die sehr gut verdienen und dann eine sehr große Zahl, die sich im mittleren Feld oder sogar in einem Bereich bewegt, wo man sehr, sehr wenig verdient.
Da bleibe nicht viel Geld übrig, um überhaupt an eine Altersvorsorge zu denken.
Viele machen sich da zu wenig Gedanken drüber. Und wenn man selbstständig erwerbt ist, sagt es einem ja niemand. Außer man hat jetzt so Teilanstellungen oder ist in Projekten engagiert. Da ist dann zumindest die AHV fällig. Aber gerade zweite oder dritte Säule ist ein Thema, was vielen nicht so bewusst ist.
Deshalb macht die Stadt Zürich die Kunstschaffenden ab sofort immer auf das Thema Altersvorsorge aufmerksam, wenn sie Kunstpreise oder Werkbeiträge vergibt. Und seit Anfang Jahr gilt, zahlen die Kunstschaffenden von sich aus 6% des Preisgeldes in die Pensionskasse ein, steuert die Stadt ebenfalls 6% als Arbeitgeberanteil bei. Dasselbe macht die Kulturförderung des Kantons Zürich. Die sei zwar gut, aber in der Realität nur schwer umsetzbar, sagt Lena Thüring. Die 36-jährige Baslerin arbeitet seit über 10 Jahren als freischaffende Videokünstlerin in Zürich. Sie genießt ihre künstlerische Freiheit. Von ihrer Kunst leben kann sie aber nicht. Lena Thüring ist deshalb auf Nebenjobs angewiesen, als Serviceangestellte in einer Bar beispielsweise oder aktuell als Dozentin am Institut Kunst in Basel. Sie sagt, viele Kunstschaffende könnten sich Einzahlungen in die Altersvorsorge schlicht nicht leisten.
Wenn man irgendwie 5'000 Franken pro Jahr muss wegnehmen von einem Einkommen, das fast nichts ist, wird es für sehr viele Menschen schwierig. Und dort fängt eigentlich das Problem an.
Zuerst einmal müssten Künstler überhaupt richtig entlöhnt werden für ihre Arbeit, so Lena Thüring. Auch sie selbst hat erst lernen müssen, dass sie sich für ihre Kunst nicht ausbeutet und bei Projekten oder Ausstellungen immer ein festes Künstlerhonorar verlangt.
Es muss erst mal das Bewusstsein da sein, dass man einen Lohn muss haben und dass man sich dann auch verrechnen darf. Das ist in vielen Stiftungen auch noch nicht so. Die finden, das ist eine Frechheit. Dass man einfach sagen kann, Künstlerhonorar, Heft, so viel kostet es. Und klar zu machen, dass das Arbeit ist, wenn er E-Mails beantwortet oder wenn er kopiert, dann kriegt er Lohn dafür.
Fixe Künstlerhonorare und Zahlungen in die Altersvorsorge. Sie sind in der Schweizer Kunstszene immer noch keine Selbstverständlichkeit. Stadt und Kanton Zürich zumindest schreiben nun den subventionierten Kulturinstitutionen vor, dass sie den Kunstschaffenden Vorsorgelösungen anbieten müssen. Andere Kantone arbeiten ähnliche Lösungen aus. Barbara Basting von der Stadt Zürcher Kulturabteilung ist überzeugt, die Massnahme hat Vorbildcharakter.
Das stößt eben auch bei anderen was an, eben vielleicht bei den Institutionen, vielleicht auch bei den Galerien, also in diesem ganzen Kontext. Man muss bestimmte Themen auf die Agenda setzen, dazu dient diese Massnahme.
Das glaubt auch Videokünstlerin Lena Thüring. Die 36-Jährige hat selbst erst wenig Geld in ihre Pensionskasse einbezahlt und weiß nicht, ob es fürs Alter dann einmal reicht. Aber sie hofft.
Ich möchte sicher nicht müssen mit 65 noch irgendwo in einer Bar arbeiten, dass ich meine Miete zahlen kann. Aber nein, im Moment habe ich das Gefühl, dass ich das irgendwie hinkriege.
Der Bericht von Christoph Brunner. Geschlafen wird nicht im Hotel, sondern bei einer Privatperson, die ihre Wohnung im Internet anbietet. Gegessen nicht im Restaurant, sondern bei einem Hobbykoch, der seine Künste ebenfalls im Internet anpreist. Das ist die neue Wirtschaftswelt, in der Teilen wichtiger ist als Besitzen. Aber diese Ökonomie des Teilens, die Sharing Economy, schafft auch Probleme. Wie soll damit umgegangen werden? Die Stiftung für Technologiefolgenabschätzung hat sich darüber Gedanken gemacht. Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr.
Hoteliers und Restaurantbesitzer fühlen sich benachteiligt, wenn Private ihnen via Internet die Kundschaft abjagen. Und das erst noch mit Tiefstpreisen. Denn Hoteliers und Restaurantbesitzer müssen viele Vorschriften einhalten, von der Hygiene bis zum Brandschutz. Das hat seinen Preis. Hoteliers und Restaurantbesitzer zahlen auch Steuern und Sozialabgaben, im Unterschied zu vielen Freizeithoteliers und Hobbyköchen. Die können sich leicht drücken. Soll deshalb diese neue Wirtschaft des Teilens, die Sharing Economy, gleich mit strengeren Regeln und Verboten ausgebremst werden? Nein, sagt Elisabeth Ehrensberger, Geschäftsführerin der Stiftung für Technologiefolgenabschätzung.
Also ich nehme ein Beispiel, wenn Sie Ihre Wohnung in einem Chalet im Berner Oberland via Airbnb vermieten und sich dann die Hotellerie beschwert. Es könnte ja auch sein, dass mit Ihrem Angebot auch Touristen mit einem kleineren Budget in dieses Berner Oberland angezogen werden.
Und davon profitiere der Tourismus insgesamt. Man dürfe also nicht nur auf die Risiken dieser Entwicklung fokussieren, sondern müsse auch deren Chancen sehen. Elisabeth Ehrensberger spricht von einem Kulturwandel.
Die Kultur des Teilens im Sinne eines Wandels, der die ganze Gesellschaft, uns alle betrifft, als Arbeitgeber, als Arbeitnehmer, als Konsumentin, mit sehr viel Potenzialen dazu, aber vielleicht auch mit negativen Umwälzungen, die es einfach zu beobachten gilt im Moment.
Beobachten, das ist die Empfehlung einer Studie der Stiftung für Technologiefolgenabschätzung TA, die im Auftrag des Parlaments neue Technologien untersucht. Von neuen Regulierungseingriffen hält sie wenig. Vielmehr müssten die bereits bestehenden Gesetze konsequent umgesetzt werden, gerade auch in der digitalen Welt.
Der bestehende Regulierungsrahmen scheint im Moment genügend Spielraum zu gewähren und auch genügend Schutz zu gewähren.
Sei es mit Blick auf Arbeitszeiten, Ausbildungsvorgaben oder Gesundheitsprüfungen, sei es mit Blick auf den Datenschutz. Die Schweiz sei gut aufgestellt für die Herausforderungen, die die Digitalisierung und die Verbreitung der sogenannten Plattformökonomie mit sich brächten. Die Stiftung für Technologiefolgenabschätzung nimmt damit eine vorsichtige, abwartende Haltung ein. Geschäftsführerin Elisabeth Ehrensberger macht aber keinen Hehl daraus, dass das im Leitungsausschuss zu Kontroversen geführt habe.
Manche fanden, wir hätten zu wenig die Chancen betont, andere fanden, die Risiken kämen nicht zum Zug. Das war dann eigentlich der Grund, wieso der Leitungsausschuss fand, dass die Studie ausgewogen ist. Man könnte vielleicht sagen, dass sie in den Empfehlungen relativ vage bleibt.
Aber auch das ganz bewusst, weil sie die Diskussion über die neue Wirtschaft des Teilens nicht beenden wolle, bevor sie überhaupt begonnen habe.
Und auch wir führen die Diskussion weiter, vertiefen sie gleich im Tagesgespräch mit Kurt Perli, der an der Studie mitgewirkt hat. Er ist unser Gast nach den Schlagzeilen mit Thomas Fuchs.
Die Strafuntersuchung gegen den ehemaligen Schweizer Botschafter in Kenia, Jacques Bitlou, soll eingestellt werden. Das hat der zuständige außerordentliche Staatsanwalt entschieden. Bitlou hatte 2014 in Kenia zwei Männer aufgefordert, dem kenianischen Staat 55 Millionen Franken zurückzuzahlen. Im Gegenzug wäre ein Verfahren gegen die beiden in der Schweiz eingestellt worden. Polen hat gegen den europäischen Naturschutz verstoßen, indem es die Abholzung zehntausender Bäume im geschützten polnischen Białowieża-Urwald anordnete. Das hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden. Und der französische Präsident Emmanuel Macron hat vor dem Europäischen Parlament in Straßburg über seine Vision der Zukunft Europas gesprochen. Er forderte Gelder für die Aufnahme von Flüchtlingen, um den Migrationsstreit in der EU zu entschärfen, und ein eigenes Budget für die Eurozone.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.